Viele von euch kennen das jetzt bestimmt. Aussagen wie, Sie sprechen ja aber gut Deutsch. Oder, woher kommen Sie eigentlich? Sie schauen so exotisch aus. Nein, aber woher kommen Sie wirklich? Und sind Ihre Haare echt? Ehrlich, ich kann das nicht mehr hören. Ich bin waschechte Wienerin. Das behaupte ich zumindest. Viele sehen das nicht so. Ich bin hier geboren, lebe mitten im Dritten und Deutsch ist für mich kein Problem. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Deutsche Sprache, schwere Sprache. Apropos Sprachen, wie gut ist denn eigentlich Ihr Deutsch? Ich darf jetzt sagen, wunderschönen guten Morgen, liebe Alexandra. Hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias. Liebe Alexandra, Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch auf dieser Welt hat eine Geschichte zu seinem Vornamen und du hast gleich zwei.
Ja, ich habe sogar drei eigentlich.
Nein,
ja,
wirklich?
Ja, ja.
Ist es nicht zu lang, wenn man deinen Namen in der ZIP einblendet?
Ja, also mehr als Vor- und Mittelname geht sich ja nicht aus.
Alexandra Maritza.
Mhm, genau.
Das ist die Geschichte dazu.
Alexandra Maritza Magdalena eigentlich.
Ach so, okay.
Ja, also Alexandra ist von meinem Opa, also Alejandro. Und eigentlich wollte meine Mama gern, dass der Name mit J geschrieben wird, wie es eben im Spanischen ist. Aber mein Papa war es ganz wichtig, dass es mit X geschrieben wird und halt dann Deutsch ist.
Und weil dein Vater
ist Vorarlberger.
Vorarlberger.
Ja, ja, genau. Oder ja, also er ist leider sehr früh verstorben, da war ich 16, aber eben, also das Vorarlbergerische war auch immer Teil. Teil meines Lebens. Und genau, deswegen Alexandra mit X, aber eigentlich von meinem Opa, der Alejandro heißt. Genau, und dann gibt es noch eine Tante, die Maritza, und da kommt das Maritza her.
Ah, Maritza.
Aha, es ist mit dir Maritza.
Ah.
Das ist meine Tante Maritza.
Okay.
Genau, also Maritza ist quasi auf Deutsch, aber eigentlich rollt man das eher. Und Magdalena kommt von meiner Oma. Also in meiner Familie ist das irgendwie so Tradition, dass man sich eben so Ahnennamen auch gibt. Und die erstgeborene Tochter kriegt immer noch Alma vorne rangestellt. Also meine Mama heißt Alma Lorena und meine Schwester heißt Alma Daniela, weil sie die erste ist.
Ah, okay.
Ja,
okay.
Genau. Also jeder Name hat viel Familiengeschichte sozusagen.
Ist doch schön. Was bedeutet eigentlich Maritza?
Ja, also ich habe, also was ich so weiß, heißt es die Rebellische. Wird ganz gut passen.
Okay.
Und Alexandra ist die Beschützerin. Also, die rebellische Beschützerin finde ich gut. Ja.
Passt sehr gut zu dir.
Ja, ja.
Du bist so wie ich dich halt kenne, seit eh und je Moderatorin. Ich habe dich eben bei Puls 4 gesehen. Wie hat denn eigentlich deine Laufbahn begonnen? Ich meine, du bist ja noch urjung.
Ja, ja.
Ja, ja. Bist du, darf ich sagen.
Ja.
Wie hat denn eigentlich deine Laufbahn da begonnen?
In Innsbruck, also beim Privatfernsehen eigentlich. Ich hab ein Praktikum bekommen beim Privatsender, bei Tirol TV. Und habe mir dann so, ja, habe alle möglichen Sachen gemacht. Also von dabei über Nachrichten und auf selbstständiger Basis. Habe halt pro Beitrag bezahlt bekommen. Da habe ich dann oft unter mir selbst sehr gelitten, weil umso mehr Zeit man braucht, umso weniger macht das Honorar sozusagen Sinn.
Ja,
und ich bin eine Meisterin der Prokrastination. Das heißt, ich kann ganz lange brauchen für Dinge. Aber ich habe es dann gelernt, immer mehr, wie es halt funktioniert und habe dann ein Praktikum beim ORF gemacht in Tirol, 3 Monate. Das war sehr lehrreich, sehr, sehr gut. Und während dieser Zeit ist der Tirol TV damals in Konkurs gegangen und wurde neu, also gekauft sozusagen. Gab es dann 4 Gesellschafter, die das übernommen haben und dort hat man mich quasi zurückgeholt. Ich habe Präsentation damals vorbereitet, warum ich Privatfernsehen und regionales Privatfernsehen wichtig finde. Und die haben mir dann eingestellt mit 23 als Sendungsverantwortliche. Und wir waren ein Team von 5 super jungen Leuten und haben ein Studio gebaut. Und also war super Zeit, weil wann kann man das jemals machen? Ja, genau. Genau. Und Tirol TV gibt's natürlich immer noch. Läuft sehr gut. Gehört inzwischen zur Tiroler Tageszeitung.
Ja.
Und ja, es waren so meine Beginnzeiten.
Ich weiß aber was anderes.
Ah, ja? Okay. Ja.
Also so, wenn ich das jetzt einmal so wirklich salopp sagen kann, wieso sucht man sich so einen Job aus, der so brotlos ist? Journalismus ist jetzt, wenn du Glück hast, bist du angestellt,
Aber ansonsten?
Ja, das stimmt. Naja, bei mir war es sicher meine Schwester. Also die war ja schon,
Die Schwester,
ja. Die Recherche.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja, die war schon bei RTL. Mhm. Und die ist 7 Jahre älter als sie. Das heißt, sie hat schon viel früher im Journalismus begonnen. Mhm. Und das war, fand ich immer toll. Also es war immer aufregend. Und dann hat sie immer geheißen, sie ist bei RTL. Dann durfte sie besuchen. In München war sie.
Ja.
Und fand es ganz aufregend. Sie hat immer einen Beitrag geliefert für Punkt 12 und da gab es cool. So eine Kugel. Die hat die Farbe verändert, wenn der Beitrag abgenommen worden ist. Und ja. Meine Schwester war immer fertig mit den Nerven und ich habe gedacht, wow, diesen Thrill brauche ich auch in meinem Leben. Ja, aber ich habe auch nicht genau gewusst, wo beginnt man denn? Wo fängt man an? Wie fängt man an? Es ist wirklich nicht easy. Also der Journalismus und gerade Fernsehjournalismus, das ist nicht einfach, ja.
Normalerweise stelle ich diese Frage immer zum Schluss, aber was würdest du eigentlich den Neustartern sagen oder dies werden wollen? Was würdest du ihnen sagen?
Ich finde, das eine ist irgendwie, es gibt irgendwie zwei Dinge. Also ich werde es ja immer wieder mal gefragt, Geduld. Auf der einen Seite, ich bin wahnsinnig ungeduldig und ich habe viele Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, jetzt komme ich keinen Meter weiter. Ich wollte so gern nach Wien, ich wollte unbedingt eben also bei einem großen Sender arbeiten und ich habe einfach nicht gewusst, wie das gehen soll. Also wie schafft man diesen Sprung vom Regionalfernsehen eben zu Puls 4 in dem Fall? Mhm. Und man muss halt dann dranbleiben und irgendwie, und das ist, finde ich, das Zweite ist halt Passion, oder? Also, dass man eben nicht aufhört, dass man nicht sagt, okay, jetzt, ich schaffe das nicht, das geht sich nicht aus, sondern dass man versucht, dran zu bleiben, weil, und das ist sicher das Dritte, in Wahrheit braucht man halt auch den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Ort, oder? Also, dass man wo ist, wo jemand sagt, Mensch, wir bräuchten. So war das halt. Puls 4 hat eigentlich wen gesucht, der sie beliefert mit Material. Und es gab Kameraleute in Tirol, aber es hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Und wir haben uns dann super Equipment gekauft, damals bei Tirol TV, und haben dann Puls 4 beliefert. Und so hat die Corinna mich dann kennengelernt, oder wir haben uns schon vorher ein bisschen gekannt, aber trotzdem, so kam die Anfrage und so kam Puls 4, aber eben, oft sind es solche anderen Dinge, die einen dann zum Ziel führen. Ich glaube eben, wenn man im Mindset sich denkt, das ist mein Ziel, dann geht auch oft vieles weiter, ja, aber mit ein bisschen Glück.
Ich wollte gerade fragen, welche Rolle spielt der Glück?
Ja, natürlich eine entscheidende. Eben, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Die Leute, die entscheiden müssen, dir wohlgesonnen sein.
Ja.
Auch das hat man nicht immer in der Hand. Solche Dinge, die müssen halt noch dazu passen. Ja, voll.
Sag mal, Alexandra, wie bist du eigentlich aufgewachsen und wo vor allem?
Ja, in Innsbruck. Also meine Mama ist nach Innsbruck gekommen, da war sie 18, ganz, ganz jung mit einem Austauschprogramm und hat dann hier bei einer Familie gelebt und hat es geliebt. Also sie fand Österreich total toll und tatsächlich war Österreich deswegen für sie ein Thema, weil sie zu Hause die Ode an die Freude immer wieder gehört haben und sie wollte so gern Deutsch lernen. Also witzig jetzt, weil es ja die Europahymne ist.
Ja.
Also, und so kam sie her und hat dann meinen Papa kennengelernt. Der hat in Innsbruck studiert und ja, so haben sie sich im Filou, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt.
So ein
Im Filou. Haben sie sich kennengelernt, ja.
Okay.
Genau.
Und dann?
Und dann, also meine Schwester gab es da schon, meine Mama war vorher mal verheiratet. Und ich war dann, bin ich gekommen sozusagen. Und wir waren wahnsinnig viel in Mexiko, immer den ganzen Sommer. Meine Mama hat es irre vermisst. Das sind halt 10.000 Kilometer, das ist so weit weg. Und es ist ganz anderes Leben und ganz andere Kultur und anderes Essen, Sprache, alles.
Da hättest du dir nicht vorstellen können, auch als Korrespondentin zu arbeiten, weil du sprichst ja auch Spanisch, ne?
Ja, das ist... Ich denke mal oft, irgendwann muss ich das mal machen. Also was heißt das Korrespondentin? Ich möchte irgendwann einmal auf jeden Fall in Mexiko leben. Das ist
wirklich?
Auf jeden Fall. Ja, unbedingt. Also meine Mama ist zurückgegangen nach Mexiko. Mein Papa ist eben sehr früh verstorben und sie wollte eigentlich immer heim. So. Und das hat sie mir auch vermittelt. Also für mich ist schon Österreich und Mexiko zu Hause.
Okay.
Dort ist meine Oma, meine Tanten, meine Onkel. Also ich komme dorthin und das ist daheim, ja. Ja, das kann man sich kaum vorstellen, weil es ist so weit weg. Aber
die Frage wäre dann eigentlich, was ist Heimat für dich?
Ja, beides. Ich bin hier den Großteil meines Lebens immer gewesen. Aber dort ist so wie mein Herz, ich gehe dort immer tanken, sage ich. Also wenn es sich ausgeht, das ist ja brutal teuer, also zu fliegen. Aber wenn wir dort sind, ist es wie Energie tanken. Also einfach eben die ganze Familie und die Sprache. Und ich spreche ja mit meinen Töchtern, vor allem mit der Kleinen jetzt nur Spanisch und mit der Großen auch.
Super.
Genau.
Super.
Und die Große spricht perfekt, zum Glück. Es erfüllt mich immer mit Stolz. Jawohl, es hat geklappt.
Finde ich super.
Ja, weil das ist gar nicht so einfach, wenn alle um dich rum Deutsch reden, dass du dann trotzdem Spanisch sprichst. Aber ich mache das, ich ziehe das voll durch, mit der Kleinen. Und dadurch lebt es auch mehr in unserer Familie. Dadurch ist es immer da. Und meine Mama kommt zweimal im Jahr zu uns und wohnt bei uns. Und dann.
Wann ist deine Mutter nach Mexiko zurückgegangen?
Ja, sie ist eh hier und dort. Also wenn man sie jetzt fragen würde, würde sie sagen, ah, ich bin eh auch in Österreich.
Redet sie auch dann auch so?
Ja, aber sie ist jetzt im Moment einfach mehr dort. Und ich glaube, man kann es gar nicht so genau sagen. Aber meine Schwester ist tatsächlich ausgewandert. Also die hat alles in Deutschland dann eben aufgelassen und ist nach Mexiko gezogen und hat dort ihre Kinder bekommen. Und also die ist wirklich komplett in Mexiko.
Ja. Okay. Und dann, wie bist du dann aufgewachsen? Du hast die Schule dort in Innsbruck besucht?
Ja, genau. Ja, genau. Und dann aber, wie gesagt, das war echt erster Schulferientag weg und letzter Schulferientag zurück nach Österreich. Ja.
Wahnsinn.
Ja, das war oft auch so ein Kulturclash für mich, weil eben dort die Dinge einfach anders rennen, die Uhren rennen anders.
Ja.
Was sich was ausmacht, kann es klappen oder nicht? So. Und hier ist es, also, oder? Allein von der Uhrzeit her ist man anders.
Ja, voll.
Also es sind so viele Dinge, die sich so krass unterscheiden. Genau, aber und auch Weihnachten waren wir dort. Mhm. Also das war irgendwie, also wenn wir familiär für was Geld ausgeben haben, war es, um nach Mexiko zu fliegen, ja.
Die beste Investition.
Ja, doch, tatsächlich, weil, ja. Man so breit aufgestellt ist. Ist so witzig, weil meine Tochter ist ja jetzt 2 und sie spricht eben Deutsch und Spanisch und sie mischt total und sagt, sie sagt mir nicht, ich hätte gerne Wasser, aber sie sagt irgendwie Wasser und dann sagt sie Jugo. Also Jugo ist Saft. Und allein, dass 2 Sprachen angelegt werden, ist einfach
du
gewaltig.
Du hast wirklich das Beste getan.
Das
ist
danke.
So viel wert. Ja, aber viele Eltern, leider Gottes, vergessen darauf und bringen halt ihre Erstsprache ihren Kindern nicht bei, was ich sehr schade finde, wie es zum Beispiel bei meinen Eltern war. Weil bei meinen Eltern war das so, dass sie gesagt haben, nein, Deutsch, weil wir leben in Österreich und ihr dürft nicht schlechter sein als die Einheimischen. Und so habe ich meine Muttersprache und auch Türkisch nicht wirklich gelernt. Nur phonetisch. Und das ist schlimm.
Ja, das ist auch schwierig, ne? Weil lern das mal nach. Also ich habe in der Schule 8 Jahre Französisch gehabt und das ist eh lieb, aber, aber es ist mehr schlecht als recht angelegt. Also eben, das ist total schwierig, das dann später noch einmal so zu begreifen, die Sprache, wie man es als Kind. Aber ich verstehe es andererseits auch, weil es ist nicht so easy, weil auch um mich herum, es sprechen alle Deutsch, am Spielplatz zum Beispiel. Und ich spreche halt mit ihr nur Spanisch. Und ich merke schon, meine Mama zum Beispiel hält es oft nicht so durch. Die wechselt dann und redet mit ihr Deutsch. Und dann sage ich, wieso redest du jetzt mit ihr Deutsch? Und sie sagt, weil die anderen Kinder mich nicht verstehen. Und ich sage, ja, und?
Ja.
Aber das ist schwierig.
Ja,
also,
das stimmt.
Das ist nicht, ich glaube, das ist nicht so easy.
Ist es nicht. Aber ich denke mir, du kannst eine zweite Sprache oder die Sprache der Wahlheimat, sage ich jetzt mal, auch nur dann wirklich lernen, wenn du zuerst die Muttersprache festigst und dann aufbauen kannst. Weil ich persönlich finde das schade, aber du machst das Richtige.
Ja, also bei meiner Mama zum Beispiel, glaube ich, hätte es gar nicht anders können. Also weil sie spricht sehr, sehr, sehr gut Deutsch, also wirklich perfekt. Also, also man hört es ein bisschen, aber es ist insgesamt, also es ist wirklich sprachlich, muss man sagen, wow. Also dass man es überhaupt schafft, eine andere Sprache so zu beherrschen.
Noch dazu Deutsch.
Beeindruckt mich total. Aber daheim gab es eigentlich für sie, also das war halt einfach alles auf Spanisch, immer.
Super. Sag mal, gab es da auch irgendwie so, also die Kinder sind ja sehr grausam oder können sehr grausam sein, wo du ausgegrenzt wurdest?
Ich habe das jetzt eben, weil ich hergefahren bin zu dir, habe ich so überlegt, wie war das irgendwie? Und ich musste zum Beispiel immer La Cucaracha singen, dieses Lied. Eigentlich voll arg, oder? Weil wenn man sich den Text überlegt, es ist echt kein Kinderlied eigentlich, aber es wird halt immer so lustig. Und ich habe das immer singen müssen. Das war.
Warum? Von wem aus?
Ich weiß es irgendwie nicht. Aber ich kann mich erinnern, im Kindergarten war es immer so, bei so Aufführungen, ich weiß nicht, offensichtlich ist meine Mama auch nicht schlimm. aber wenn ich es so überlege, ich weiß nicht genau. Ja. Naja, sonst kann ich mich jetzt gar nicht so großartig erinnern. Das weiß ich nur, dass mich das oft irgendwie genervt hat und dann musste ich es irgendwie trotzdem machen. Und sonst war es halt schon oft so, dass ich gemerkt habe, das kann ich mich in der Schule groß erinnern, da gab es immer dieses und was habt ihr im Sommer gemacht? Und dann habe ich das halt irgendwie erzählt und es war halt wie aus der Welt. Also es war wie so quasi, hä, wo waren die? Was erzählt ihr da überhaupt? Ja, oder ich habe dann oft gesagt, wir waren in Cancun, jetzt kennt es jeder. Damals war es so, wo war sie? So, also es war, ich habe mir dann oft so ein bisschen hier ein bisschen fremd gefühlt. Weißt du, am Beginn, wenn ich zurückgekommen bin, habe ich so das Gefühl gehabt, bin ich wieder da, aber irgendwie bin ich ein bisschen fremd. Vor allem, weil mein ganzer Sommer, also 9 Wochen auf Spanisch stattgefunden hat, nur. Dann war das,
Aber liegt es vielleicht auch daran, dass du Alexandra Wachter hast?
Ja, ja, natürlich. Also man hört es nicht, also oder? Also ja. Man hört es am Namen nicht. Was ich immer wieder merke, ist, wenn ich es sage, und das finde ich immer so ein bisschen komisch, dann so, ich habe mir schon gedacht, du schaust ein bisschen anders aus.
Was soll das überhaupt heißen? Echt jetzt? Ja,
das sieht man ein bisschen so, so ein bisschen exotisch.
So, okay. Wie bitte? Das will ich jetzt gar nicht sagen.
Ja, na doch, aber kriege ich immer mal wieder gesagt.
Aufgrund der dunklen Haare vielleicht?
Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, ich glaube aber, die Leute oder wollen oft irgendwie Dinge auch dann wo reinprojizieren oder
natürlich.
So. Jetzt haben wir früher immer Leute zu meiner Schwester gesagt, na, du schaust deinem Papa so ähnlich und er ist einfach nicht ihr biologischer Vater. Ja. Und trotzdem. Also, ja.
Wow.
Aber das ist oft so, oder? Die Leute denken dann irgendwas. Man macht das wahrscheinlich selber auch. Man versucht halt dann so Verbindungen zu schaffen und
natürlich.
Zu assoziieren. Aha,
natürlich.
Mexikanischer Mutter.
Ja.
Also das ist ja gar nicht böse gemeint, aber ich finde es oft so, okay.
Würdest du sagen, hast du diesbezüglich Glück gehabt? Könnte man sich dich als Top-Moderatorin vorstellen mit einem exotischen Namen?
Ja, also das ist ja interessant. Ich habe ja eben ein Masterstudium gemacht und an der Uni plötzlich standen meine beiden Vornamen da, Alexandra Maritza. Und eigentlich, zumindest von meiner Mama war es so gedacht wie Eva Maria. Also für hier, oder? Also es ist normal in Österreich, dass wir Eva Maria heißt. Und du würdest nie das Maria weglassen, weil dann wäre es halt ein anderer Name. Und so war das eigentlich bei mir auch. Aber meine Mama hat es irgendwann aufgegeben und hat sich gedacht, ja gut, dann ist es halt nur Alexandra. Wurscht. Und an der Uni plötzlich stand überall Alexandra Maritza. Und meine Mama hat gesagt, es ist so toll. Ich fände es so toll, wenn du das einfach immer so, also wenn es jetzt klappt, dass der Name bleibt.
Mhm.
Und er ist da. Also jetzt auch in der ZIP steht er ja und so. Und ich finde es irgendwie, es ist ein schönes Zeichen meiner Mama gegenüber, aber insgesamt dem, dass sie halt,
ja, aber
dass
da mehr ist. Ist ja auch deine Identität,
genau.
Ne?
Ja, es trifft es gut. Ja. Also ich bin, bin ich ganz froh jetzt. Aber ja, du spielst vielleicht auch darauf an, dass es auf das Land ankommt irgendwie. Also, und natürlich, also das muss man einfach sagen, also Mexiko ist halt immer, das ist halt dann auch so weit weg, dass ich das Gefühl habe, die Leute sind so interessiert und so.
Mhm.
Und also das ist einfach nochmal was anderes, ja. Das ist sicher
im
auch
im Gegensatz
Glück.
Zur Türkei ist man da so, ach so, ja, wie war denn das? Warst du in der Heimat? Das habe ich schon so oft
bekommen. Ach so?
Ich so, welche
oh mein
Heimat?
Gott, ich bin hier daheim.
Ja. Ich habe gesagt, in Wien habe ich Sommerurlaub, also meinen Sommerurlaub nicht verbracht.
Ja,
ja, aber du weißt schon, was die in der Türkei. Und ich habe gesagt, ja, das ist nicht meine Heimat.
Ja, ja, ja.
Ich habe dort nie gelebt.
Ja. Na, das ist, also da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass das auch ein Glück ist und eben, dass es eigentlich unglaublich ist, dass es tatsächlich eine Rolle spielt, welches Land es ist. Ne?
Also, ja, ja. Würdest du sagen, dass Österreich offen für Diversität ist? Oder für Mehrsprachigkeit?
super schwierige Frage eigentlich, oder? Also jetzt gerade auch, wo das dann diskutiert worden ist mit der Deutschpflicht, die so eh nicht kommen kann. Aber also in der Schule... Ich finde es so schade, weil, oder, man begrenzt etwas, das da ist an Pluralität. Ich bin da tatsächlich, also ich bin absolut der Meinung und ich finde, an uns beiden sieht man es, also oder, also man muss natürlich Deutsch beherrschen, ja, keine Frage, aber das muss ja deswegen nicht heißen, dass man andere Sprachen ausschließt. Das ist ja, also das verstehe ich gar nicht, ja, dass man da so andere Sprachen und Kulturen dann ausgrenzen möchte. Also mir, es entzieht sich tatsächlich meines Verständnisses, warum man das machen möchte, ja. Also außer Populismus kann ich jetzt nicht viel Grund sehen.
Du bist ja eine Koryphäe im Journalismus. Du bist ja wirklich mit allen Wassern gewaschen, darf ich sagen.
Danke.
Naja, was ich wirklich toll fand, dass du das durchgesetzt hast, dass bei dem Branchenmagazin Journalist, dass es innen dazu gekommen ist, dass die Frauen ja auch sichtbar sind. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du drauf gekommen bist, wie das für dich war? Und
also das Branchenmagazin hieß früher Der österreichische Journalist. Und also ich fühle mich ja nicht angesprochen, wenn es der österreichische Journalist ist. Es wäre auch grammatikalisch falsch, mich so anzusprechen.
Ja.
Und dementsprechend, ich habe irgendwann einmal auf Twitter nur geschrieben, ob andere auch der Meinung wären, es wäre irgendwie schön, wenn es zum Beispiel der österreichische Journalismus heißen würde. Also man kann ja auch benennen, was man macht, die Branche an sich. Und noch dazu hat derselbe Verlag eben in anderen, also in Deutschland und in der Schweiz auch Magazine, die eben nicht so einen Namen haben. Drum kam überhaupt drauf, dass das eigentlich merkwürdig ist. Ja. Und dann haben sich viele angehängt und fanden das eigentlich auch befremdlich. Und der Herausgeber hat dann, das war also, ich meine, da war er schlecht beraten oder er weiß es nicht besser, aber er hat dann irgendwie drunter geschrieben, 100 Abos und ich ändere den Namen. Und das ist halt okay. Hm, also geschlechtergerechte Sprache gegen Bezahlung ist ein bisschen, also und dementsprechend ist es also für ihn nicht so gut ausgegangen, also im Sinne von, dass halt viele gesagt haben, Wahnsinn, was schreibt er da oder was sagt er überhaupt. Mhm. Und dann haben sie tatsächlich den Titel geändert. Es hat ein bisschen gedauert, aber ja, jetzt haben sie ihn mit Binnen-I. Wie gesagt, mein Vorschlag war Journalismus, also wie sie es möchten, aber jetzt sind alle angesprochen.
Ja. Apropos Binnen-I, sag mal, da gab es ja auch diese Diskussion rund um, wie kann man im Fernsehen diesen Glotteschlag, soll man das beibehalten, soll man das nicht beibehalten? Was ist deine Meinung dazu?
Meiner Meinung nach kann man und soll man flexibel bleiben. Also erstens einmal finde ich, die Sprache verändert sich. Ich spreche heute nicht so wie mit 7. Ja? Mhm. Also auch man selbst kann sich entwickeln sprachlich. Und dementsprechend, ich finde, man muss auf jeden Fall beide ansprechen, also die männliche und die weibliche Form. Aber ich finde es auch passend, immer wieder mal dazwischen eben zu sagen, man spricht das Binnen-I und spricht eben dann tatsächlich alle möglichen Identitäten und Geschlechterformen an, weil das ist ja die Idee dahinter in Wahrheit. Also man spricht ja quasi den Stern. Mhm. Ja, also finde ich, kann man machen. Und ich verstehe mal diese, warum das so aufgeheizt ist, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil also niemand sagt, es muss nur so sein oder es muss nur so sein. Nur das generische Maskulinum, das spricht mir mal sicher nicht an, weil die Lehrer, also da fühle ich mich überhaupt nicht angesprochen. Und ich finde, wenn der Großteil der Frauen sagt, sie fühlen sich nicht angesprochen, also sie fühlen sich nicht angesprochen, wenn man nur die männliche Form verwendet im Plural, dann kann man das ja doch berücksichtigen und sagen, okay, das verstehe ich und dann mache ich es eben anders. Also ja.
Haben wir auch die Zeit dazu, vor allem im Fernsehen?
Sicher, die 2 Sekunden hat jeder. Also das ist immer, denke ich immer so, okay. Ja, wenn es normal wird, ja, oder? Also.
Ja, also ich bin da sehr, sehr offen für das. Und ich denke mir, wir haben ja auch schon sehr lange zurückstecken müssen in allen Bereichen. Wie sieht eigentlich der Journalismus von der weiblichen Seite aus? Ist der Journalismus weiblich?
Naja, also kommt darauf an, in welche Ebene man schaut. Schaut man in die Führungsetagen, dann ist der Journalismus gleich nicht mehr so weiblich. Das ist auch was, was wir als Frauennetzwerk Medien regelmäßig anprangern. Wir haben uns auch für eine Quote eingesetzt, weil man einfach sieht, dass die Quote wirkt. Ja, also wenn man sich die Top 200 Unternehmen in Österreich anschaut, dann hat man ungefähr eine weibliche Geschäftsführerquote von 8%. Also kann man ja schon Geschäftsführer sagen, braucht man gar nicht so einen Gendern groß, weil es ist ja ein Wahnsinn, oder? Dass 92% Männer sind in den Geschäftsführungen und 8% Frauen. Und da tut sich auch wenig. Also es gibt jedes Jahr eine Erhebung von der Arbeiterkammer und das bleibt immer gleich. Ja. Und in den Aufsichtsräten sieht man, es tut sich schon was, wenn es eine Quote gibt. Also die Quote wirkt und ich verstehe schon, dass niemand sich einen Zwang irgendwie gerne auferlegen möchte. Andererseits, wenn sich halt sonst nichts verändert und das ist halt einfach nicht gerecht, dann muss man halt sich überlegen, welche Regeln man einführt.
Das ist ja witzig, als die Heini Schossek Frauenministerin war, die hat auch schon damals, wieder schon ein paar Jahre her, hat sie gesagt, sie ist für die Quote, weil sie nicht ewig Zeit hat. Also bist du auch für die Quote, beziehungsweise Frauennetzwerk Medien, wenn ich das jetzt mal rauskriege. Also ihr seid für die Quote, weil einfach...
Das Frauennetzwerk Medien ist auf jeden Fall für eine Quote im Journalismus. Ich weiß, es gibt dann Diskussionen, dass man sagt, Mensch, man kann das jetzt über alle Branchen drüber stülpen. Ja, stimmt. Man kann das ja auch definieren. Man kann sich ja auch überlegen, in welchen Branchen geht's und wo geht's vielleicht nicht. Im Journalismus geht es auf jeden Fall. Ja, oder zum Beispiel, wenn man sich anschaut, also weil du hast jetzt eine SPÖ-Ministerin, ehemalige Ministerin angesprochen, aber auch die Maria Rauch-Kallert, die den Journalistinnenkongress macht, hat sich mit uns gemeinsam für unsere Forderungen eingesetzt. Also ich glaube, das ist auch eine Frage, die eben abseits der politischen Färbung oder Positionierung passieren muss, sondern dass man eben sich überlegen muss, was ist fair und was ist gerecht und wie kommt man dazu, dass Frauen und Männer in tatsächlich dieselben Chancen kriegen. Und das passiert, wenn eben in den Führungsetagen auch gleich viele Frauen wie Männer vertreten sind und Parität herrscht. Vor allem jetzt, also ich spreche natürlich für den Journalismus.
Ja, ja. Da spielt ja natürlich die Sprache eine große Rolle. Wenn man jetzt die Sprache hernimmt, die spanische Sprache, da werden ja auch, wenn zum Beispiel 5 Männer in einem Raum sind und nur 4 Frauen, dann wird trotzdem die männliche Form herangezogen.
Ja. Genau, also das generische Maskulinum, wie es das Deutsche auch kennt, gilt dort auch tatsächlich. Ja, stimmt. Das habe ich vorher gemeint, so flexibel sein, dass man sagt, man spricht die Dinge genauer an. Ja. Man sagt eben, was da ist. Oder wenn eben, es werden ja sicher nicht nur Lehrer sein, wenn man jetzt von einer Menge Lehrer spricht, sondern da werden schon ein paar Lehrerinnen auch sein. Oder die Außenminister ist einmal was, was man so hinwirft. Ja. Die EU-Außenminister. Nein, es sind nicht nur Außenminister, das sind auch Ministerinnen. Also so. Mhm, das muss man sich, finde ich, immer wieder bewusst machen.
Du berücksichtigst das in deiner Moderation
ja.
schon?
Ja, mhm. Mhm. Immer.
Ja, bewusst.
Ja, ich finde das wichtig. Ich finde das wichtig. Es erzeugt ein anderes Bild. Dazu gibt es Studien.
Ja.
Das ist einfach klar, wenn man das anspricht, dann ist ein anderes Bild im Kopf. Und wenn ich nur sage, die Wissenschaftler, oder ich glaube, das war mal bei dieser, es gab irgendwie so eine Höhlenrettung und dann waren das nur die Retter und dann waren die im Kopf alle männlich. Und da waren natürlich auch Frauen dabei. Aber wenn man sie nicht anspricht, dann entsteht halt ein anderes Bild.
Mhm. Was vermisst du eigentlich im Journalismus?
Ich finde, manchmal sind wir einfach wahnsinnig schnell. Und es wird aber auch ganz offensichtlich verlangt, dass alles so wahnsinnig schnell passiert. Mhm. Die Frage ist, ob das immer gut ist. Also weil, um etwas zu checken oder um zu schauen, ist es jetzt wirklich so, wie es im ersten Moment scheint, braucht man halt ein bisschen Zeit. Ja? Mhm. Und dass man auch nicht so, also was ich auch oft merke, ist halt, es sind halt oft sehr ähnliche Artikel überall, dass man halt vielleicht selber auch irgendwie anruft und recherchiert und sich die Dinge halt selber auch anschaut. Aber in dem News-Cycle, der oft so schnell ist, merkt man, dass das eben oft dann nicht passiert. Und wenn dann jemand langsamer ist oder sich quasi die Dinge noch einmal genauer anschauen will, gibt es dann auch relativ schnell Kritik. Also aber das habe ich, finde ich, gerade bei Russland auch gesehen. Ja. Wir haben da einfach eben uns zuerst anschauen wollen, was ist da jetzt genau passiert. Ich meine, der ORF hat da Korrespondenten, Korrespondentinnen vor Ort. Tatsächlich kann man mit denen reden, aber man muss sich halt einmal ein Bild der Lage machen, bevor man eben einfach berichtet, finde ich.
Aber also da geht auch ein bisschen die Qualität verloren.
Ja, es passieren halt dann natürlich Fehler und das finde ich schade, weil wenn wir davon sprechen, dass wir irgendwie es brauchen, dass die Menschen uns vertrauen und ich finde, das brauchen wir ganz dringend, dann ist es eben wichtig, dass keine Fehler passieren, weil sonst, wie kann man das sonst nachvollziehen?
Also die Recherche, das ist schon ein Hund.
Ja, die finde ich halt essentiell. Und dafür muss man sich halt auch Zeit nehmen und diese Zeit muss man einfordern.
Mhm. Sag mal, hast du eigentlich ein eigenes Hirn?
da habe ich auch recherchiert, genau. Ja, gut, das war irgendwie eine Überschneidung von mehreren Dingen, dass der ehemalige Kanzler das so gesagt hat.
Aber ich meine, in dem Moment, wenn das dir ein Politiker, noch dazu ein Spitzenpolitiker sagt, ich meine, ernsthaft jetzt, da fühlt man sich ja gleich so, are you kidding? Ja. Ich meine, was soll die Frage?
Ja, ich glaube, ich habe jetzt gesagt, natürlich.
Aber
das waren mehrere Dinge. Einerseits habe ich halt sehr gut recherchiert gehabt und eben versucht, ihn mit Dingen zu konfrontieren, die halt über ihn gesagt werden. Ich glaube, das eine hat Zeitjournalist geschrieben, das andere war eine Aussage, die vom französischen Präsidenten gekommen ist. Also es war jetzt nicht nix, sozusagen.
Ja,
das war für ihn offensichtlich schwierig, ja, kann man so sagen. Und andererseits auch, dass ich, und das merke ich schon immer wieder als junge Frau, man kommt dann rein und da wird sich halt gedacht haben, das wird jetzt easy.
Ja. Aber das ist genau dieses Bild, das ich ja auch jahrelang hatte. Ich hatte eine Rolle, die vielleicht nicht so toll für mich war. Ich war Wettermoderatorin jahrelang. Und als ich dann Veranstaltungen moderiert habe, so Podiumsdiskussionen zu wirklich ernsthaften Themen, wo auch PolitikerInnen gesessen sind, da habe ich dann gemerkt, dass dann Leute zu mir gekommen sind, also die Veranstalter oder die Veranstalterinnen, und gemeint haben, wow, also ich wusste gar nicht einmal, dass du so in diesem Thema bewandert bist und dass du dich das so gut auskennst. Und ich habe mir gedacht, was für ein Bild gebe ich da ab? Und es ist wirklich im Fernsehen ja noch schlimmer, weil, als im Radio. Oder ich meine, wenn du jetzt nur schreibst für Zeitungen und Zeitschriften, sieht man das ja nicht.
Ja.
Aber was für ein Bild gebe ich ab?
Ja, das ist immer dieses schnelle Schubladendenken eigentlich passiert, ja? Das stimmt, total.
Und also da hat sich
schon, dass man rauskommt.
Genau, da hat man wahrscheinlich bei dir auch gedacht. Eben,
ja, der hat sich halt gedacht, ich bin jung, ich habe ihn das erste Mal interviewt.
Ja.
Und dass dann jemand insistiert, damit war er, also darauf war er einfach nicht vorbereitet, ja.
Aber was rätst du da so zum Beispiel eben jungen Frauen, die da in den Journalismus kommen, tough sind, aber ultra hübsch sind, sage ich jetzt einmal, was rätst du da?
Ja, eigentlich was wir vorher gesprochen haben, recherchieren. Also umso sattelfester und umso versierter man selber ist und seine Themen auf der Platte hat, in meinem Fall halt Politik, dann kann eigentlich das Gegenüber wenig ausrichten, auch mit solchen Angriffen nicht. Weil ich war ja sehr sicher, indem man sie fragt. Ich habe ja genau gewusst, worum es mir geht. Mir ging es darum, rauszufinden, warum er so eine harte Linie innerhalb der Europäischen Union vertritt, ja, was er damit bewirken will. Und davon habe ich mich halt nicht abbringen lassen. Aber da war ich sehr sicher. Ich glaube, wenn man unsicher ist oder wenn man das Gefühl hat, ah, da hätte ich vielleicht noch mehr dazu lesen können oder so, dann kommt man auch in der Unsicherheit. Drum, also Recherche, meiner Meinung nach, echt das A und O.
Ja, ja.
Dann ist man halt nicht angreifbar, weil man hat alles, was ging, dazu gelesen und sich halt gut vorbereitet. Und das mache ich halt immer vor Interviews, dass ich halt antizipiere, mir überlege, wie ist die Person, wie reagiert die normalerweise, solche Dinge. Und das hat er ja, und das muss man sagen, das hat Sebastian Kurz immer wieder gemacht, dass er Fragestellern unterstellt hat, sie fragen das jetzt aus eigenem Interesse oder aus irgendeinem eigenen Bias heraus. Und genau, und darauf war ich halt vorbereitet.
Ja, aber es ist sehr hart. Ich meine, du bist ja wirklich da sehr, sehr ruhig geblieben. Ja. Aber allein auf die Frage, da hätte ich mir schon gedacht, ich meine, wie kann man sowas fragen?
Ja.
Das ging dann eh sehr ziemlich viral, deine Geschichte. Da muss man wirklich sehr, sehr ruhig bleiben, wie in deinem Fall, und sich nicht aus der Bahn bringen. Das ist ja genau das, speziell die PolitikerInnen versuchen zu machen.
Also, ja, das stimmt. Das stimmt. Eben, also, aber wie gesagt, mir war klar, mir ging es um eine sachliche Frage. Ich habe überhaupt nichts gegen ihn. Also deswegen, er konnte auch mir quasi nichts abbringen, irgendwie, wo es eine persönliche Befindlichkeit gibt, weil die habe ich nicht. Habe ich keinem gegenüber. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, jetzt bitte Entschuldigung, bleiben wir mal beim Thema. Die Frage war eine andere,
ja. Welche Sprache hat denn eigentlich Journalismus an sich für dich?
Wie meinst du, welche Sprache er haben sollte? Oder?
Von mir aus haben sollte oder welche hat sie im Moment?
Du meinst, ob es sehr zugespitzt ist oder ob viel Platz ist, um Dinge auszuformulieren sozusagen? Das hängt halt so extrem vom Medium ab, oder? Mhm. Also was man halt konsumiert. Ich persönlich finde sprachliche Sorgfalt sehr wichtig. Wie gesagt, eben die Benennung, Geschlechterbenennung, aber zum Beispiel auch, wenn man über Femizide oder Frauenmorde spricht, auch dann, dass man sorgfältig ist. Und ich meine, es gibt genug Leitfäden auch zu diesen Themen. Also man muss da nicht jedes Mal wieder dieselben Fehler machen, sozusagen, wie es halt oft passiert. Ich glaube halt, am Ende geht es um Verantwortung, und dieser Verantwortung muss man sich vielleicht auch mehr bewusst sein. Also ganz grundsätzlich die Branche, weil eben was wir schreiben, sagen oder an unsere Rezipientinnen und Rezipienten rauslassen, bewirkt halt auch was und bewirkt auch, welches Bild man von der Welt hat. Ja? Deswegen.
Wo lernt man das?
Was denn? Sprachliche Sorgfalt, hoffentlich in der Ausbildung.
Ja, wenn ich mal so einige Artikel durchlese, dann frage ich mich, welche Ausbildung das war.
Ja, also das weiß ich natürlich nicht bei allen. Aber also ich würde sagen, wer sich selbst als Qualitätsjournalistin definiert, hat diese Dinge normalerweise schon im Background, würde ich mal behaupten.
Nein, ich rede jetzt von den Jungen, von den Einsteigern, die halt eben Journalist bzw. Journalistin werden wollen. Gibt es da irgendwie so einen Rat von dir, wo man sagt, okay, darauf sollte man vielleicht achten? Oder das Beliebte, ich habe ja unlängst mit deinem Kollegen, mit dem Hans Bürger gesprochen. Und da gab es ja auch diese Geschichte, warum muss man immer auf die Herkunft, wenn es bei irgendwelchen, keine Ahnung, Fällen wie Raubüberfall, Messerstecherei, warum muss man immer auf die Herkunft?
Und was sagt er da?
Das sage ich dir jetzt nicht. Ich möchte deine Antwort. Dieses Spiel zieht bei mir nicht.
Insofern interessant ist das ja mal.
Nein, weil ich.
Ist. Aber,
ist er direkt?
Ja,
okay.
Ja.
Ich habe. Die Diskussion ist ja vor vielen, vielen Jahren entbrannt. Und ich stelle mir nach wie vor die Frage: Warum ist es eigentlich wichtig?
Ja, weil es halt ein anderes Bild in der Gesellschaft auslöst, muss man halt sagen. Also, wenn man es liest. Das ist ja das Schubladendenken, das wir vorher angesprochen haben, oder? Also dann wollen die Leute Dinge zuordnen können auf der einen Seite. Also das ist zumindest, was, wie du es auch beschrieben hast oder wie man es halt da selber kennt, ja. Und auf der anderen Seite, ja, also ich finde, das ist auch eine Frage, die man von Fall zu Fall entscheiden muss, ja. Also ist es wichtig für diese Berichterstattung zu sagen, woher jemand ist? Oder ist es eigentlich unwichtig, weil es nichts ändert sozusagen an dem, was passiert ist? dementsprechend, also so treffe ich zumindest die Entscheidung. Ja.
Ich glaube, den Journalismus kann man am besten lernen, learning by doing, oder?
Also man kann viel theoretisch lernen, das stimmt, aber am Ende muss man es machen. Das stimmt absolut, ja. Mhm. Voll. Also das sage ich auch, weil ich jetzt immer wieder auch von jungen Kolleginnen gefragt werde, irgendwie vor der Kamera, wie funktioniert das und so weiter. Am Ende muss man es einfach 180.000 Mal machen, sodass einen nichts mehr schockiert.
Mit Fehlern.
Mit Fehlern, natürlich, ja. Aber da ist man ja auch jung.
Ja.
Aber das ist total wichtig, weil irgendwann kann einen nichts mehr aus der Bahn werfen. Mhm. Also irgendein Tonausfall schockiert mich überhaupt nicht mehr, weil ich halt weiß, wie ich reagiere, weil ich es halt oft genug erlebt habe oder dass der Teleprompter ausfällt. Das habe ich auch sehr, sehr oft leider sehr leidvoll erleben müssen. Das ist hart.
Wie hast du reagiert? Ja. Ich hatte ja nie einen Teleprompter.
Ja, das ist hart. Du, also die Nachrichten in Kaffee Puls, also die Puls 4 News, so habe ich ja wirklich mit harten Nachrichten sozusagen begonnen in der Früh. Da ist das immer wieder passiert, weil halt die Systeme noch nicht richtig hochgefahren waren oder weiß Gott warum.
Ja,
du hast halt deine Karten mit, du musst das halt da wissen. Manchmal musst du halt dann frei weiterreden. Ist halt schwierig, weil die Bilder sollen ja zu einem gewissen Zeitpunkt auch kommen. So. Aber am Ende muss man sich einfach bewusst sein, es ist halt unter Anführungszeichen nur Fernsehen und du kannst ja immer alles erklären. Also dir schauen ja Menschen zu und du kannst ja versuchen, das zu erklären, was dir gerade passiert. Also schlimm ist Verstummen, das ist schwierig. Oder hysterisch schnell reden, auch schwierig. Aber entspannt bleiben und erklären, was hier gerade passiert, ist, finde ich, die beste Lösung. Aber dafür braucht es halt Routine.
Ja, wenn wir schon bei der Sprache sind, ich habe einen Quiz. Quiz in dem Sinne, du sollst dir auch einiges
erklären. Am Ende wird es immer härter. Ja, ja. Ist es vorbei?
Nein, noch nicht.
Ich kenne
dieses Sprichwort, das kommt mir Spanisch vor, das kennst du schon.
Ja.
Woher kommt denn
das? Ich habe keine Ahnung. Weißt du es?
Ja, ich habe recherchiert. Hey, hallo.
Nein, das weiß ich wirklich nicht.
Na, Kaiser Karl V. war ja auch König, spanischer König. Und der, nachdem er Kaiser geworden ist, musst du dir auch mal vorstellen, hat er einiges in seinem Hof geändert, einige Sitten. Und alle anderen haben gesagt, das ist irgendwie so ein bisschen Spanisch, ne?
Ach, echt? Und deswegen kommt es einem Spanisch vor. Ja, ich fand das als Kind immer total witzig, weil man da gedacht hat, komisch, weil ich verstehe es ja nicht. Und das ist auch witzig, weil du jetzt das angesprochen hast, Kaiser Maximilian war ja Kaiser in Mexiko.
Ja,
und
genau.
Deswegen gibt es auch diese Verbindung zwischen Österreich und Mexiko. Für meine Mama war das natürlich ein Riesenthema, ja. Und auch wenn man in Mexiko ist, also wenn nach Mexiko fährt und man erzählt, man ist aus Österreich, dann und sie verstehen, dass es nicht, also es ist Austria oder Austria, also nicht Australia,
genau.
Dann kommt sofort, also die Mexikaner, Mexikanerinnen wissen das, ja.
Not
kommt sofort
tenemos,
Kaiser Maximilian.
No tenemos Känguru.
Känguru. Genau.
Jaguar, Ananas, Maracuja, Deutsch oder Spanisch?
Boah, du hast ja schwierige Fragen. Ich glaube Spanisch.
Yes.
Ja.
Sie.
Also auf Spanisch ist halt dasselbe.
Ich zeige dir jetzt ein paar Wörter und du sprichst das richtig aus, weil wir jetzt gerade in der Feriensaison sind und diese Orte sowas vom falsch ausgesprochen werden.
Ah, warte mal, ich muss das erst herholen. Ibiza, Mallorca, Barcelona.
Na, warte, nicht so schnell.
Ach so.
Ibiza.
Ja.
Dann sagen wir Ibiza.
Ach so. Ja, wobei ich finde, also wenn man auf Deutsch über Ibiza spricht, kann man es ruhig so sagen. Ich finde, da muss man jetzt nicht sagen Ibiza. Aber das muss auch jeder selber wissen.
Okay, aber das nächste ist wirklich schlimm, oder?
Ja, Mallorca ist schon. Also weil Doppel-L ist halt J.
Mallorca.
Aber es ist auch hier immer Tortilla.
Tortilla.
Ja, und es ist halt die Tortilla, weil es ist halt Doppel-L. Ja,
genau.
Und Barcelona, genau. Gracias. Ja,
gracias.
Ah, da sind wir schon bei der Tortilla. Ja, genau. Das ist schon aufgeschrieben und die Paella. Ja, jedes Doppel-L ist ein J, ja. Aber das ist vielleicht nicht so ganz easy. Woher soll man es auch wissen?
Mir tun ja die Ohren weh, wenn ich das höre.
Ja.
Aber das war's auch schon.
Das war's.
Ja, es war jetzt kein so ein richtiger Quiz, sondern einfach nur, wie spricht man es richtig aus?
Ja, ich dachte, immer so krasse Wörter. Als Kind in Mexiko haben wir immer dann so uns gegenseitig irgendwie erklärt, was welche Wörter heißen und so.
Aber du weißt schon, dass viele, viele spanische Wörter im Deutschen ungefähr gleich sind.
Ja,
also
ja.
Ziemlich gleich, sage ich
viele jetzt mal. Viele bildungssprachliche Wörter vor allem. Meine Mama klingt wirklich sehr eloquent, weil sie ganz oft bildungssprachliche Wörter verwendet, die sie aus dem Spanischen aber eigentlich eben kennt. Und die dann bei uns aber oder halt auf Deutsch auch funktionieren, ja. Und sehr klug klingen und sehr eloquent.
Zum Beispiel welche?
Ja, ich überleg gerade.
Also ich habe gelesen, Camarad. Kommt aus dem Spanischen.
Ich überlege auch gerade, was da so. Aber immer wieder mal sagt sie dann, ja, doch, das kann man auf Deutsch auch verwenden. Spontan wird mir ja nichts sein, tut mir leid. Da habe ich nicht recherchiert.
Aber ja, das stimmt, es gibt's.
Ja.
Es gibt.
Ja, ja, doch.
Was würdest du denn eigentlich der 15- oder 16-jährigen Maritza sagen, wenn sie jetzt vor dir sitzen würde? Welchen Rat würdest du ihr geben?
Ich muss lachen, weil meine Tochter ist ja 14. Mm. Die würde sagen, von dir will ich überhaupt keinen Rat.
Ja. Typisch Teenager.
Ja, sie ist wirklich eine großartige Person, aber echt ein stacheliger Teenager. Mir selbst, ja, alles wird gut, würde ich mal raten. Alles wird gut. Es ist, wie gesagt, ich habe sehr jung meinen Papa verloren und das ist ein Alter, da braucht man dringend die beiden Elternteile, um Grenzen zu kriegen und um, ja, das braucht man und das war ein ganz schwieriges Alter. Also ich würde mir selber sagen, alles wird gut. Im Moment bin ich ganz, ganz zufrieden, ganz glücklich.
Dann sage ich muchas gracias.
Ja, de nada.
Ja, und woher kommt Ihr Name und wie spricht man ihn richtig aus? Esser, merkt ihr das und hör das nächste Mal wieder rein. Servus und Baba.
Missing Link.